eine Woche war das schon wieder, am Mittwoch, glaube ich, was habe ich in einem Text für die Zeitung und für nordbayern.de versucht zu erklären, oberflächlich, wie man es von mir gewohnt ist, warum der erste FC Nürnberg jetzt super ist, was den Club dazu veranlasst hat, ein paar Tage später gleich wieder zum in den vergangenen 3 Jahren liebgewonnenen Rumpelfußball zurückzukehren. Florian Zenger ist zurück im Präsenzunterricht voller Freude. Uli Dickmeier ist uns kaputt gegangen. Und die Menschen fordern die Rückkehr von Wolfgang Lars in diesem Podcast, weil es sonst zu langweilig wird. Herzlich willkommen, Wolfgang Lars. Heute musst du liefern.
Vielen Dank. Ich fühle mich geehrt, hier der Brunz-Podcaster zu sein, wenn der Dickmeier mal nicht kann, aber
ja, das ist, sehr gerne. Das ist eine Rolle, die man ausfüllen muss, aber sie beschert einem nicht nur Freunde. Aber wir werden mal sehen, wie du es hinbekommst, jetzt da du mal an einem Montag nicht frei hast, wie du es sonst gerne mal machst. Wir gucken mal. Wir reden über das 1:1 des ersten FC Nürnberg in Würzburg. Für die erfundenen Zahlen ist wie immer Florian Zenger zuständig. Mein Name ist Fadi Kiblawi. Der Podcast heißt nordbayern.de. Ja, genau. Kadepp heißt er und läuft unter anderem auf nordbayern.de. Und bevor ich noch mehr ins Gatzen gerate, hören wir uns schnell Thomas Korell an, der unseren Sponsor vorstellt. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Gut angefangen, stark nachgelassen hat Florian Zenger während der Werbeunterbrechung gerade über meine Einleitungsworte gesagt, wie das Spiel des ersten FC Nürnberg in Würzburg. Das ist durchaus richtig. Ich identifiziere mich einfach so sehr mit diesem Verein. Aber erstmal wollen wir kurz Uli Dickmeier grüßen, der letzte Woche, ich glaube, es muss ungefähr während der Podcast-Aufnahme gewesen sein. Zumindest hat er sich kurz darauf abgemeldet vom Dienst, sich eine nicht näher definierte Verletzung zugezogen hat und jetzt nicht mehr sitzen kann. Stehen und laufen war vorher schon schwierig, jetzt kann er auch nicht mehr sitzen. Gute Besserung, lieber Uli. Comeback stronger.
Uli.
Genau. Passt unter anderem zu der Meldung, die der 1. FC Nürnberg kürzlich veröffentlicht hat, dass man nach 13 Jahren, glaube ich, die Zusammenarbeit mit dem Mannschaftsarzt Matthias Brehm im Sommer beendet. Und noch ein paar Abschiede gab es auch noch im Nachwuchsleistungszentrum. Die Trainer der U19 und der U17 werden ausgewechselt. Da können wir über all diese Dinge, wollen wir vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Dann muss ich noch ungefähr 17 Gerchs vorlesen, die mir nette Menschen zugeschickt haben, weil sie nicht wollen, dass ich mich weiter so blamiere und nie einen Gerch präsentieren kann. Also das könnte heute so an die 3 Stunden rangehen ungefähr. Deshalb mal schnell zum Spiel. Wolfgang, du warst in Würzburg.
Ja, mit dem Fahrrad sogar. Also vom Bahnhof bis zum Stadion mit dem Fahrrad.
Ja, eben. Du hast dein Fahrrad im Zug mitgenommen.
Ja, okay.
Warum eigentlich?
Weil ich ein umweltbewusster Mensch bin. Mhm. Und die Pandemie ist ja auch. Also will man nicht unbedingt Bus fahren, aber gut, im Zug war es auch ziemlich voll. Also.
Und die ganze Strecke war keine Option?
Die ganze Strecke nächstes Jahr, wenn die Würzburger drinbleiben.
Okay, das ist hiermit
versprochen.
Ja, das ist hiermit vermerkt. Hat es dir denn Spaß gemacht, dieses Fußballspiel?
Spaß ist relativ zu sehen. Also der Club fing gut an, wie du es vorhin auch gesagt hast, ließ dann sich relativ schnell beeindrucken auch von den Würzburgern, die sehr aggressiv angelaufen sind und so den Aufbau schon sehr frühzeitig gestört haben. Und da war jetzt eben auch keiner da, der dann das Spiel mal ein bisschen beruhigen konnte oder mal sagen konnte, okay, wir gehen jetzt in die oder in die Richtung. Also sie haben sich dann halt auf dieses wilde Geballere eingelassen und müssen tatsächlich sogar mit dem Punkt noch zufrieden sein, weil Würzburg die deutlich aktivere Mannschaft war aus meiner Sicht. Ich denke mal, ihr habt es ähnlich gesehen. Die Chancenverteilung, ja, okay, der Club hatte schon noch 2, 3, diese tatsächlich hätten machen können, aber ich glaube, das 1:1 ist ein leistungsgerechtes Ergebnis.
Ist das ein gutes Zeichen, Flo, wenn der erste FC Nürnberg gegen den doch einigermaßen abgeschleppt an den Tabellenletzten ein leistungsgerechtes 1:1 nur hinbekommt.
Naja, die haben am Donnerstag vorher ein, ich würde sagen, noch leistungsgerechteres 2:1 in Hannover erzielt. Es ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass man in der zweiten Liga einfach sagen kann, ja, die sind ja Letzter und die deshalb läuft es automatisch. Das, man hat es ja dann auch gesehen, man hat schon gesehen, die sind bieder in Filmen, wie sie agieren, aber die ziehen einen dann, oder schaffen es schon oft, einen Gegner dann auf das Level runterzuziehen. Und der Club hat sich halt auch drauf eingelassen und keine Möglichkeit gefunden, da rauszukommen. Also dieses Geballere, das finde ich schön beschrieben. Das hast du dann auch an so Sachen wie, dass du halt, also bei meinem Datenanbieter wird er die Zeit immer unterteilt, also immer so in Viertelstundenabschnitte. Und es gab einen einzigen Viertelstundenabschnitt, nämlich zwischen der 61. und 75., wo eine der beiden Mannschaften mal nicht überdurchschnittlich viele lange Bälle gespielt hat. Das war der Club mit 9%. Normalerweise lagen sie weit drüber. Also es war halt ganz viel Geballer und immer vorne reingehauen und Ball weggekloppt und sonst irgendwas. Und wenn man das halt macht, dann wird das Spiel halt auch nicht schön. Und der Club hat dann am Ende, finde ich, schon auch noch sogar ein bisschen Glück, weil der Kopfball von Munsi dann nach dem erneuten Freistoß von Fälscher von der Seite, der kann auch reingehen. Und auch insgesamt, also aktiver war, da hat Wolfgang völlig recht. Das waren die Würzburger.
Und warum nicht der Club?
Ja. Ich schaue normalerweise ja ungern auf die Zweikampfquote.
Ja. Aber diesmal ist er, ich habe vorhin mit Christian Matenia noch telefoniert, bei dem ich auch einen sehr guten Gesprächseinstieg gewählt habe, weil ich ihm gesagt habe, dass ich ihn in der Minute zuvor, bevor unser Telefonat begann, bei FIFA auf die Ersatzbank gesetzt habe, weil ich mir einen jungen holländischen Nachwuchstorhüter gekauft habe auf dem Transfermarkt. Aber er hat einigermaßen gut gekontert, indem er mich gefragt hat, ob ich ernsthaft in meinem Alter noch FIFA spiele. Also auch das Ding hat Christian Matenia gegen mich gewonnen. Aber er hat erwähnt, 33% Zweikampfquote waren das am Sonntag in Würzburg und dass er immer noch sehr angefressen ist, ob dieser Bilanz. Ja. Also, ja, 33% ist echt wenig.
Ja, also das kommt natürlich immer auf den Anbieter und auf die Definition drauf an, aber egal, wo man hinguckt, das ist war immer deutlich unterlegen, der FCN. Das lag auch natürlich so ein bisschen dran, dass sie halt irgendwie, ich glaube, 21 Fouls haben und Würzburg nur 8. Das ist natürlich gleich ein Missverhältnis, das auch in die Zweikampfquote eingeht, weil jedes Foul als verlorener Zweikampf gilt. Aber das heißt ja auch, dass man in irgendeiner Form nicht so da war, weil man zu spät kommt oder sonst irgendwas. Also es war halt irgendwie insgesamt, wir haben ja letzte Woche von der Intensität gesprochen. Ja, genau die hat gefehlt in vielerlei Hinsicht.
Woran liegt das, Wolfgang? Habe ich Christian Matenia auch gefragt. Erst deine Antwort, dann sage ich dir seine.
Also es lag halt vor allem daran, dass sie einfach diesen unglaublichen Vorteil, den sie hatten durch das frühe Tor, einfach nicht nutzen konnten. Ja? Also du bist in ihren Köpfen, du führst 1-0, du weißt genau, für Würzburg ist es praktisch die letzte Chance. Die müssen dieses Spiel gewinnen. Du führst 1-0, wenn du da nachsetzt. Scheffler hatte ja sogar die Chance zum 2-0 nach diesem erneuten Anarchiezustand in der Würzburger Abwehr. Kann er ja das zweite sogar machen, dann ist das wahrscheinlich sogar schon vorbei, das Spiel. Aber so haben sie die halt immer wieder ins Spiel zurückkommen lassen, auch mit Fehlpässen, auch bedingt eben durchs gute Anlaufen der Würzburger, muss man ehrlich sagen. Sie haben das wirklich erzwungen, dass dann Mühl oder Valentini, meistens dann ging es ja über rechts in der ersten Halbzeit, die Bälle halt einfach nach vorne geballert, bleiben wir im Sprachgebrauch, den wir hier eingeführt haben. Und es war einfach wieder mal so ein Spiel, wo der Club einfach diese Riesenchance, die sich da aufgetan hat, ein Spiel vorzeitig für sich zu entscheiden, mal wieder hat verstreichen lassen. Warum auch immer, sie ziehen sich zurück nach dem 1-0, anstatt weiter konsequent aufs Zweite zu gehen. Und ja, das Ergebnis hat man jetzt in der Saison schon ein paar Mal gesehen. Ich habe für Newsletter vorhin mal ein paar Statistiken rausgeholt. Sorry, Flo, dass ich jetzt auch mal...
Flo ist jetzt dann eh für die Gags hier zuständig, habe ich okay. Auf Twitter gelernt.
Also tatsächlich 25 Punkte verspielt nach Führungen in der Saison. Also das ist schon Wahnsinn, wenn man bedenkt, wenn sie nur die Hälfte holen, sind sie nicht oben dabei, aber sowas von sicher irgendwo im Mittelfeld. Und sie haben 15 Gegentore in der Schlussviertelstunde kassiert. Das ist natürlich auch ein Punkt, der aus meiner Sicht schon auch aussagt, wo die Probleme dieser Mannschaft liegen. Das ist einfach keine 90-Minuten-Mannschaft. Das ist aus meiner Sicht eine Mannschaft, die immer wieder gute Phasen hat, aber das einfach nicht über ein komplettes Spiel durchzieht.
Keine 90-Minuten-Mannschaft, das ist gut, eine gut, sehr, sehr, sehr schöne ja. Formulierung. Ja. Hat sich schon gelohnt, dass der Wolfgang bei deinem Montag arbeitet.
Ja, warum, Podcaster.
Warum auch immer. Ja, also eine richtige Erklärung, einfach zu schlecht wahrscheinlich.
Zu schlecht will ich jetzt nicht sagen. Sie haben es ja nachgewiesen, dass sie es können. Ja, also sie haben ja, ich erinnere jetzt mal ans richtige Derby. da haben sie ja tatsächlich über weite Strecken ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann sind aber wieder auch Gegner da, die ihnen halt vielleicht auch einfach nicht so liegen, wie die sehr aggressiven Würzburger. Die Paderborner sind angereist, okay, schauen wir halt mal, was passiert. Bei den Würzburgern war klar, die gehen aufs Ganze. Für die ist es das Spiel der Saison. Sie haben jetzt nur noch Endspiele letztlich und genauso sind sie da reingegangen. Und damit kann der Club nicht wirklich umgehen.
Ja, wollen wir das Spiel mal so von hinten nach vorne nach hinten aufrollen. Ein sehr kurioser Führungstreffer, die beste Flanke, die man in dieser Saison gesehen hat vom 1. FC Nürnberg, kam aber von einem Würzburger. Und Erik Schuranov hat mal wieder getroffen. 1-0. Dann kam diese Chance von Scheffler, die ich jetzt nicht als so groß irgendwie erachtet habe, weil er doch schon sehr ungünstig, in einem ungünstigen Winkel steht zum Tor, oder? Flo, wie hast du das gesehen?
Es war, jetzt kann ich das Expected Goals Modell auspacken, das war die größte Chance des FC.
Echt? Ja. Aber spricht das dann nicht gegen dieses Modell?
Nee, das nicht unbedingt, weil es ist ja nur graulich mitgelaufen, ne? Der kann ja auch daneben. Ich würde es ja auch nicht so hoch einschätzen, eben aufgrund des Abgedrängten und so weiter, aber es ist. Ich vertraue ja meinen Augen immer nicht so wahnsinnig gern, wenn ich alternative Zahlen auch dazu habe. Also, ich weiß nicht, der Wolfgang war im Stadion, der kann es vielleicht auch vom Winkel her besser einschätzen. Ich fand es im Fernsehen so, ja, vielleicht kann er sogar draufsteigen und ein bisschen Zeit sich lassen.
Ja gut, du warst wahrscheinlich näher dran als ich auf der Tribüne. es sah so aus, als hätte er vielleicht sogar früher den Abschluss hätte suchen können. Ich habe die Szene jetzt auch nicht mehr so hundertprozentig vor Augen, aber gut, das Tor war leer, aber der Winkel war spitz. Also ja. Sagen wir eine 72,7%ige Torschance.
Was sagen die
Zahlen? Wow, das ist 72% ist genau der Post-Shot Expected Goals.
Das ist auch eine schöne neue Rubrik. Wir raten jetzt fortan Expected Goals-Werte.
Lustigerweise.
Und dann wird sich herausstellen, dass die in diesen Firmen, von denen du die Daten bekommst, dass die auch einfach nur raten.
Und die kriegen alles von uns.
Genau. Ja.
Lustigerweise, ich habe ja so eine Fortbildung gemacht bei StatsBomb in Sachen Datenanalyse und das ist tatsächlich eine der Aufgaben am Anfang und am Ende des Kurses, soll man Expected Goals raten. und man wird tatsächlich besser, wenn man den Kurs macht, weil man dann eben doch mehr Einschätzungsfähigkeit hat. Das ist der günstige, den kann ich echt jedem ans Herz legen. Der teure für 400 Euro ist vielleicht jetzt nicht für jeden, aber der für 70 oder so, der ist echt machbar und durchaus interessant.
Wie lange dauert der dann?
Das sind insgesamt, glaube ich, 6 Stunden.
Für 70 Euro?
Ich brauche den nicht mehr.
Nee, du nicht, du bist
Wolfgang ist schon durch. Der kann den Kurs geben.
Ja. Kann quasi überspringen das Level.
Ja, sehr schön. Expected Rotwert hätte ich gern noch besprochen. Lukas Mühl hat sich an einer Kopfballrückgabe versucht, die nicht so ganz super hingehauen hat. Daraufhin kam der vorhin schon angesprochene Munzi zu Fall. Und es gab Gelb für Lukas Mühl und Freistoß für Würzburg, was in Würzburg für einigermaßen Empörung gesorgt hat, so dass der Hauptsponsor jetzt seine Geldzahlungen an den DFB einstellen will, weil er merkt, bringt ja eh nichts, wenn die Schiris trotzdem nicht für uns pfeifen, obwohl ich da Millionen reinbutter. War es ein Foul?
Also aus meiner Sicht zunächst ja, in der Wiederholung nein. Also er berührt ihn leicht am Oberkörper. Er zieht auch nicht, man sieht nicht, dass er ihn irgendwie festhält oder versucht, ihn zu Boden zu reißen. Also es war letztlich aus meiner Sicht, nachdem ich die Wiederholungen auch gesehen habe, kein Foul. Aber wenn er auf Foul entscheidet, muss er aus meiner Sicht schon rot geben. Also weil es dann doch schwer nach einer Notbremse aussieht.
Flo, alternative Meinung?
Nee, also für mich war es auch so, im Moment, wenn man die Zeitlupe ansieht, würde ich eher sagen, es ist kein Foul, weil keine Ziehbewegung und gar nichts, da ist klar, ist der Arm dran. Man weiß nicht, ob das ausreicht. Also ich meine, jeder weiß, wenn man sprintet und man kriegt irgendwie so ein bisschen was mit, dann haut es einen halt trotzdem öfters mal hin, auch wenn die Berührung noch so klein war.
Hier weiß schon lange keiner mehr, wie es ist, wie wenn man sprintet. Vor allem mit Gegnerkontakt. Aber das nur als kleiner Einschub. Und nochmal Grüße an Uli Dickmeier.
Ja, der kann auch ohne Gegnerberührung nicht mehr sitzen.
Ja.
Ja, also von daher ja. Und dann die Begründung fand ich ja dann doch ganz interessant, weil der vierte Offizielle jetzt ja wohl so erklärt hat, dass er gesagt hat, Christian Martenia wäre eher am Ball gewesen als Munsi, weil der sich den Ball so weit vorgelegt hat. Finde ich interessante Wahrnehmung der Geschichte. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so beurteilen wollen, ob das wirklich der Fall ist. Weil, also für mich war der Impuls, entweder du gibst gar nichts oder du gibst rot, aber die gelbe Karte ist dann so, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber wie gesagt, gibt eine Begründung und wahrscheinlich ist es dann so einer dieser Fälle mit der Begründung. Schiedsrichter hat's gesehen, hat's eingestuft. Es ist nicht klar falsch, weil es kann sein, dass Martenia vorher da ist, also kann der Videoassistent nicht eingreifen.
Ja. Christian Martenia sagt auch, er wäre da gewesen. Vielleicht rechnet er mit solchen Dingen, aber das ist jetzt eine gemeine Unterstellung. Andersrum wäre es natürlich, würde rund um den ersten FC Nürnberg jeder wahrscheinlich rot und eine lebenslange Sperre fordern, wenn Manuel Scheffler so zu Fall gekommen wäre auf dem Weg Richtung Tor. Also schwierig, ich habe auch eher keinen Foul erkennen können.
Weil wir es ja vorhin auch hatten, warum der Club teilweise vielleicht auch passiv wirkte. Sie haben sich natürlich auch relativ früh gelbe Karten eingefangen auf Schlüsselpositionen. Also Kraus hatte, glaube ich, in der 40. seine gelbe, Mühl dann eben nach dieser Szene schon seine gelbe, zum Glück nur die gelbe aus seiner Sicht. Aber das behindert ihn natürlich.
Auch in der ersten Halbzeit.
Valentini, und man hat das natürlich außen dann auch gehört, dann wurde immer wieder von außen auch darauf hingewiesen, ey, der hat schon gelbe, ja, geh in den Zweikampf, versuch ihn zu provozieren. Also die haben das dann natürlich auch versucht auszunutzen. Das heißt, du musst halt diesen Schritt dann auch möglicherweise weniger machen oder halt zurückbleiben, um halt nicht einen Platzverweis zu riskieren.
Ja, erstaunlich, weil im Fernsehen wurde vor dem Spiel noch ewig drauf herumgeritten, dass dieser Schiedsrichter eins der aufstrebenden Talente ist in Deutschland und dass der praktisch immer ohne Karten auskommt. Und dann hat er im Minutentakt wollte diesen Eindruck verwischen, offenbar. Ja.
Aber das war schon der Zeitpunkt, ab dem es dann für mich nichts mehr ging. Also es war wirklich so diese Szene mit Mühl und danach war irgendwie also wie der Stecker gezogen. Also dann ging nach vorne für mich gar nichts mehr, warum auch immer. Ich weiß nicht, dass
da kann jetzt aber Lukas Mühl
nichts dafür, natürlich dafür. Nicht.
Ja, nichts würde ich jetzt auch nicht sagen, aber wenig. Ja, und nach hinten zu Christian Martenia gerade gesagt, war es eigentlich ein entspannter Torwartnachmittag, wenig zu tun. Und dann hat er mir ungefähr 17 Szenen aufgezählt, in denen Schlimmeres. Also es war wirklich kein so gutes Gespräch, was an mir lag. Aber naja. Trotzdem, ich bleib dabei. So wirklich gefährlich Würzburg einmal in der ersten Halbzeit, diese Direktabnahme im Strafraum, die Martenia sehr gut hält. Und dann, was war da denn noch?
Mir der Freistoß von Randstad erste Halbzeit.
Den hat Martenia auch erwähnt.
Irgendwie wild nach oben weggefaustet. Also dann der Freistoß von Randstad zweite Halbzeit ging knapp vorbei. Was hat man noch? Den Kopfball von Munsi, den du vorhin erwähnt hast, Flo. der flog vorbei. Also aufs Tor kamen relativ wenig, auch in der zweiten Halbzeit. Die waren immer nah dran, aber so im Strafraum standen sie eigentlich doch relativ gut, muss man ehrlich sagen.
In der zweiten Halbzeit war nur das Tor und ein Schuss aufs Tor. Alles andere war vorher erste Halbzeit. Also zweimal Ronstadt, einmal Loderitsch in der ersten und dann halt Dietz in der zweiten mit dem Tor. Das ist schon richtig. Das ist halt immer die Frage, ne, für uns schaut es dann immer so aus. Ne? Torwart hat ja nichts zu tun, aber ich glaube, als Torwart ist man da anders angespannt.
Wahrscheinlich. Ja. Dieser Ausgleich, über den muss man natürlich auch noch. Oder bleiben wir mal bei diesen Flyer-Alarm-Menschen. Ich glaube, du musst heute auch darüber noch einen Text schreiben, Wolfgang.
Ich befürchte.
Du hast vorhin unsere redaktionsinterne Konferenz nicht mitbekommen. Ich glaube, der Kommentar zum Thema ist auch bei dir jetzt gelandet.
Oh, super.
Hat sich der Sebastian Böhm dafür stark gemacht, falls du dich bei jemandem bedanken willst. Ja, ist schon ein bisschen seltsam, oder? Also nach dem Spiel dann eine Liste mit 11 Fehlentscheidungen, glaube ich, waren es in dieser Saison, an die Stadtmauer von Würzburg zu nageln und zu sagen, deshalb zahle ich jetzt dem DFB kein Geld mehr.
Die Frage ist halt, ob er deswegen auch eine Ausstiegsklausel hat, wenn vielleicht die 11. Fehlentscheidung passiert ist, dass er dann möglicherweise mündlich kündigen kann. 10, okay, schön. Aber bei der 11. ist dann wirklich too much.
Das wäre schön. Ja, also komisch oder darf man in der Emotion auch mal so reagieren?
Nein, darf man natürlich nicht, weil das natürlich auch den Anschein erweckt, dass er Geld an den DFB zahlt, um, wie du es vorhin auch erwähnt hast, die Schiedsrichter auf seine Seite zu kriegen oder zumindest halt Schiedsrichter zu haben, die nicht eklatant gegen Würzburg entscheiden, was sie natürlich nicht tun sollten, aber was natürlich immer mal wieder passieren kann. Ja, aber der Eindruck, der entsteht, ist natürlich katastrophal aus meiner Sicht.
Ja. Das ist, man kann es ja dann auch weiterspinnen. Was ist denn jetzt, wenn Würzburg das nächste Mal eine Entscheidung für sich kriegt? Ist es dann, oder der Schiedsrichter macht es nur, damit er sein Verband noch Kohle kriegt vom Flyer-Alarm?
Ja. Also auch die Schiedsrichter, auch den Schiedsrichtern hat er damit keinen sonderlichen Gefallen getan.
Ja, also das ist schwierig. Und ich meine, ich fand es dann auch ganz interessant, er hat es rausgehauen und im Nachsatz kam dann irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde später oder so, nochmal eine Meldung, wo er heißt, aber das betrifft nicht den Frauenfußball, die können ja nichts dafür. Also genau. Wo er gemerkt hat, was ich da jetzt sage, das hat Auswirkungen auch auf die und dann muss man gleich nachsteuern.
Ja. Okay. War dieser Mensch im Stadion, Wolfgang? Hast du den gesehen oder?
Ich habe ihn nicht gesehen, weil es tatsächlich sehr viele Zuschauer waren gestern in Würzburg. Also sehr gut besucht, dieses Spiel. Okay. Wo die auch immer herkamen, keine Ahnung. Da war wirklich richtig, Remi Demi hat man vielleicht auch mitbekommen im Fernsehen, dass es ziemlich laut war und ja. Keine Ahnung, wer da alles als Ordner eingeteilt war in Würzburg. Das war
Hygienekonzept.
Nein, um Gottes Willen, ich will ihnen nichts unterstellen. Also möglicherweise hatten die wirklich alle einen Auftrag, die da auf der Tribüne saßen, aber es war doch eine ansprechende Atmosphäre. Tatsächlich. Der schönste Satz tatsächlich in Fischers Mitteilung finde ich ja, mit aller Gelassenheit und ohne Emotionen hat er da. Ja. Hat er da mit einbauen lassen. Ja, er hat sich damit keinen Gefallen getan und den Würzburger Kickers wahrscheinlich auch nicht.
Ja.
Ja, aber jemand, der Felix Magath als Berater holt, was soll man von so jemanden erwarten, dass der dann rational sinnvolle Entscheidungen trifft?
Oh, das stört.
Ja, ich kriege auch gerade ein bisschen Angst vor Felix Magath und seinen Fäden, die er noch überall
ziehen Ich weiß schon, wo der überall... Ne?
Ja, du bist gleich... Du bist im Staatsdienst, aber genau. Ich warte jetzt sekündlich hier drauf.
Naja. Dass Gerd Schmelzer bei dir anruft, oder?
Ja, exakt. wie komme ich denn jetzt da wieder raus? Oder wir machen einfach Schluss. Der schönste, weil wir gerade bei schönsten Sätzen waren, der schönste Satz, den Robert Klaus gesagt hat, betraf auch die Intensität. Kriegst du den noch zusammen, Wolfgang?
Die Intensität,
dass sie viel, viel gerannt und schnell gerannt sind, aber in die falsche Richtung.
Ja, er sagt ja schon, also da schauen sie her, die Sprintwerte super, wir sind auch mehr gelaufen als der Gegner, bloß halt blöderweise immer in die falsche Richtung.
Das finde ich. Das
und immer nur hinterher, also ja, das war letztlich das Spiel tatsächlich grob zusammengefasst, aber so war es letztlich halt auch. Sie haben es versucht, aber sie haben irgendwie, vor allem in der zweiten Halbzeit, nicht wirklich Mittel gefunden, jetzt, sich gegen die Würzburger zu wehren.
Jetzt müssen wir dann überlegen, ob wir unsere Millionenzahlungen an den DFB auch einstellen, wenn wir über die Entstehung des Ausgleichstreffers sprechen. Foul an Esker Sørensen oder Foul von Esker Sørensen?
Zuerst das eine, dann das andere.
Ja. Genau, so war's. Mir wurde heute, ich wurde per Mail heute gefragt, warum denn da kein Videobeweis bemüht wird, wenn in der Folge dieses erst das eine Foul, dann das andere Foul und dann Freistoß und dann ein Tor fällt. Gibt es da eine Möglichkeit, dass der Video Assistant Referee eingreift oder ist das dann...
Nur wenn er rot geben würde. Okay. Weil du kannst ja nur Torerzielung, Elfmeter, rote Karte und Spielerverwechslung überprüfen lassen. Freistoß und gelbe Karte fällt ja beides nicht drunter.
Okay. Mann, also von Fadi, daher. Fadi, Grundwissen, Fadi.
Basics, ne? Ja, das ist da.
Also man müsste was konstruieren, wo der Videoassistent sagt, schau dir den Schlag von Munsi nochmal an. Das ist vielleicht Absicht und vielleicht rot und dann, aber das war's ja nicht.
Okay.
Also von daher, nein.
Also zahlen wir weiter. Zahlen wir weiter die Millionen. Okay, gut.
Ja. Die kannst du aber auch an mich zahlen, ich brauche noch 20.
Das stimmt, aber jetzt erstmal noch DFB. Der DFB braucht ja noch viel mehr, weil die müssen ja Europameister werden und sich da Mannschaften, naja. Jetzt wird's. 1-1. War das dann irgendwann noch zu verhindern? Oder Manuel Schäffler, hast du gestern auf Twitter der Meute zum Fraß vorgeworfen, Flo?
Ja, der ist halt mal wieder zu spät bei einem gegnerischen Standard. Also das Kopfballduell verliert er gegen Dietz.
Ja.
Das ist halt so, ich bin halt zum Fraß vorgeworfen. Ich meine, entweder es ist seine Zone, dann steht er falsch, oder es ist sein Mann, dann steht er auch falsch.
Ist einfach der schon, so. Der ist schon sehr groß, dieser Dietz.
Ja, fand ich auch.
Aber der Schäffler ist doch auch riesengroß.
Ja, aber vielleicht kann er nicht so hoch springen.
Ja, das ist natürlich richtig. Ich fand das ganz spannend.
Womit wir wieder beim Dickmeier wären, aber.
Ja. der Sky-Reporter, der dann irgendwie gemeint hat, ja, der Schäffler hat zwar die letzten 5 von seinen letzten 6 Toren waren Kopfballtore, aber vorher waren es nur 3 von 39 oder irgendwie so. Mhm. Also fand ich dann auch ganz interessant, weil es ist natürlich richtig. Also in Wien war alles andere als ein Kopfballspieler. Also von daher, ja, vielleicht ist es das. Aber. Ja, immerhin war es nicht graulich, ne? Kann man ja auch sagen.
Ja. Ein alter Kumpel.
Ja, also ich fand, er hat seine Sache von den Innenverteidigern, die mal beim Club waren oder sind, noch am besten gemacht. Trotz 2-3 Stockfehlern. Also ich fand ihn sehr, sehr aufmerksam.
Guten linken Fuß hatte er schon immer, aber ihm fehlt halt einfach ein bisschen das Tempo, ne? Aber wenn die kompakt stehen, ist er tatsächlich ein sehr solider Innenverteidiger. Genau. Ins Laufen darfst du ihn, glaube ich, nicht bringen.
Nee, das ist wird's kompliziert. Korrekt. Aber das mit dem Laufen, da haben andere beim Club ja auch ihre Probleme.
Gag wollte ich machen, aber Mist, das ist...
Allerdings liegt's ja, also was weiß ich, bei Lukas Mühl, finde ich, liegt's gar nicht am Tempo an sich, sondern halt an der Gedankenschnelligkeit. Also das war bei dem, wenn er im Laufen drin ist, ist er ja gar nicht langsam, aber bis der Befehl da ist, dass er laufen muss, dauert's halt sehr lang.
So, Mühlhaken dahinter, Schäffler Haken dahinter, Magath Haken dahinter.
Genau, Gerd Schmelzer Haken dahinter. Du bist gut drauf heute, Flo, das gefällt mir.
Weil wieder Schule ist.
Ja. Was 90 Minuten vor einer Klasse unter pandemischen Bedingungen halt ausmachen.
Wie war's denn? Erzähl mal ein bisschen. Erster Schultag heute.
Ja, ich weiß ja mal nicht, wie viele ich erzählen darf. Du weißt ja ganz genau, dass mein Chef die Informationshoheit gerne bei sich hat. Aber
so, du kannst ja sagen, ob es schön war oder...
Ja, emotional ist es halt so, ne? Es ist tatsächlich, also bei der Klasse, wo ich jetzt drin war, war es tatsächlich so, dass keiner da sein wollte. Und das ist dann schon schwierig, dann mit denen zu arbeiten. Also ich gehöre ja auch zu denen, der dann sagt, naja, eigentlich macht es wenig Sinn, eine Nicht-Abschlussklasse zu diesem Zeitpunkt reinzuholen, wenn die Inzidenzwerte in Fürth irgendwie bei 170 oder was auch immer gerade liegen. Das ist
ja gar nichts, Nürnberg hat 206.
gut, ich weiß nicht, wo der Förderwert heute liegt. Ich habe nur gestern noch geguckt. Also von daher, es ist wirklich schwierig. Ich meine, die sind alle in der Früh getestet worden, was auch dann natürlich dazu führt. Also die Kollegen, die erste Stunde haben, können die erste Stunde nicht stattfinden lassen, weil in der wird getestet. Also das hat heute 50 Minuten knapp gedauert, bis alles durch war. Mhm. Wir haben auch auf das Video mit dem Kasperle verzichtet, das das Kultusministerium online gestellt hat. Das kann ich auch jedem empfehlen. Das ist keine Satire, sondern das ist tatsächlich ernst gemeint. Das Kasperl erklärt den Selbsttest.
Die Augsburger Puppenkiste, ne?
Ja.
Ja, das habe ich heute irgendwo gelesen. Da dachte ich nicht, dass das auch für ältere SchülerInnen
da sein soll. Ja, ich sage ja, wir haben ja darauf verzichtet. Wir haben das Video vom Hersteller gezeigt, das auch funktioniert. Also von daher, ja, es ist eine Ausnahmesituation. Wir sind Gott sei Dank in der Situation, dass wir nicht sofort das Prüfen anfangen müssen, nicht so wie an manchen anderen Schulformen, wo dann, sobald wenn die Schüler zurück sind, geprüft wird ohne Ende, weil es geht ja auch eigentlich nur um Noten und sonst um gar nichts. Also das ist ja, geht ja nicht um Bildung in der Geschichte, sondern es geht ja darum, dass wir irgendwie juristisch wasserfeste Abschlüsse herstellen und deshalb sind die auch da. Ich denke, deshalb werden auch die Viertklässler reinbestellt. Nicht irgendwie, weil man Angst hat, dass die zu lange daheim sitzen, sondern es geht halt irgendwie drum. Ne? Elfklässler sind bei uns oder auch am Gymnasium halt diejenigen, die Noten kriegen. Das sage ich jetzt alles als Privatmeinung, nicht als Vertreter meiner Schule oder sonst irgendwas, sondern nur damit es klar ist. Also das ist reine privater Standpunkt.
Dich reiten wir heute schön da rein, nur dass nach diesem Podcast nirgendwo mehr blicken lassen können.
Und wie fangen wir ihn jetzt wieder ein? Und wie kriegen wir wieder die Kurve zurück zum Club?
Mit den Noten.
Nein, vielleicht mit dem Kasper vielleicht.
Nein, ja. Natürlich mit
Noten.
Corona. Weil ja der erste FC Nürnberg am kommenden Wochenende wieder Fußball spielen soll. Allerdings wohl nicht so ganz klar ist, wie das funktionieren kann, weil der Gegner Holstein Kiel heißen würde. Aber Holstein Kiel gerade mal wieder in der Quarantäne verschwunden ist. Wolfgang, du weißt da mehr oder hast dich mit mehr Menschen drüber unterhalten. Glaubst du, dieses Spiel wird stattfinden? Ich glaube, es ist für den Samstag terminiert.
Es ist für den Samstag terminiert. Erstaunlich ist halt tatsächlich, dass das Spiel noch nicht abgesetzt wurde oder verlegt wurde, obwohl Kiel offiziell laut Gesundheitsamt bis 20. April in Quarantäne bleiben soll. Mhm. Deutet wohl darauf hin, dass sie sich jetzt freitesten können aus dieser Quarantäne. Also hat man wohl in Karlsruhe unterbunden oder nicht erlaubt. In Kiel soll es erlaubt sein. Möglicherweise aus dem einfachen Grund, dass sie die Spiele von Holstein Kiel nicht mehr unterbringen im Spielplan. Es soll ja bis 23. Mai die Saison vorbei sein. Relegation bis spätestens 31. Mai. Ich habe es jetzt nachgerechnet. Also wenn die jetzt tatsächlich auch noch ins Pokalfinale kämen und noch die Aufstiegsrelegation spielen müssten, hätten die 12 Spiele in 34 Tagen, wenn sie aus der Quarantäne rauskämen. Also das ist natürlich kompletter Wahnsinn und jetzt versuchen sie halt irgendwie diese Termine unterzubringen. Wobei es da wiederum ein paar Haken gibt. Sie dürfen wohl zwischen der 33. und 34. Spielwoche nicht unter der Woche spielen, weil es die letzten beiden Spieltage eben sind und da muss parallel gespielt werden. Das war schon immer so und wird wohl immer so sein. Also man kann es mal gerne nachrechnen. Auch eine schöne Aufgabe vielleicht für deine Schüler, Flo, das mal zu versuchen, Holstein Kiel mit Pokalfinale und Aufstiegsrelegation mit exakten Terminen zu versehen. Sehr spannend.
Und dann sind ja wahrscheinlich immer noch nicht alle negativ getestet, wenn sie sich dann doch tatsächlich freitesten lassen können. Also was kommt dafür, wenn sie denn kommt, eine Mannschaft nach Nürnberg?
Ja gut, die Würzburger haben das ja auch schon mal erlebt in Darmstadt. Da ist dann der kurz vor Schluss der Ersatztorwart als Mittelstürmer eingewechselt worden, weil sie einfach nicht ausreichend qualitativ gute Spieler zur Verfügung hatten, weil halt doch einige weggebrochen waren, in Quarantäne bleiben mussten. Also ja, klingt
verheerend. Da ist jetzt meine Frage, hat Kiel genug Spieler im Testprotokoll? Weil ich meine, du könntest ja theoretisch auch sagen, die haben eine zweite Mannschaft, die muss halt dann ins Testprotokoll.
Das stimmt. Das ist ja nochmal so ein Punkt.
Weiß nicht, ob du das einfach so darfst, ob du jetzt sofort die zweite Mannschaft hochziehen könntest. Aber das wollen die natürlich auch nicht, weil die zweite Mannschaft möglicherweise sogar verlieren würde in Nürnberg. Man weiß es nicht.
Erst FC Nürnberg, ein Haken. Dann.
Spaß. Nein, also der Trainer sagt ja auch, also ihm ist das gar nicht, oder wäre das natürlich komplett unrecht, wenn jetzt da eine Rumpfmannschaft käme am Samstag oder eben verstärkt durch einen Platzwart oder einen B-Jugendtrainer. Sie wollen einen fairen Wettbewerb haben, aber nach dem schaut es gerade nicht wirklich aus.
Ja, gibt's ihn?
Die Alternative wäre ja zu sagen, also gut, Kiel kann nicht kommen, Aue hat auch Spiel frei, dann ziehen wir halt das Aue-Spiel einfach schon aufs Wochenende.
Aber was hätte man davon? Was hätte man davon?
Ja, Kiel hat nichts davon, aber der Club und Aue hätten unter der Woche Spiel frei.
Und würden dann ausgeruht auf Kieler treffen, die
ja, genau.
7 Spiele in 4 Tagen absolvieren müssen. Ja, ich habe so meine Zweifel, ob sich das alles so richtig gut ausgeht mit dieser Saison in der zweiten Liga. Da wird schon, ich habe das, als ich gestern für die Zeitung mal die Schemen bearbeitet habe, musste man, ist immer der gleiche Platz zur Verfügung und man musste schon sehr viele aus der Torjägerliste diesmal mit in die Zeitung nehmen, weil von Spielen war da halt nicht mehr so viel übrig. Glaubt ihr, das ist ein reguläres Saisonende? Ist jetzt noch möglich oder ist es eh jetzt schon durch, weil manche Mannschaften einfach dadurch benachteiligt werden, dass sie in Quarantäne waren, von Quarantäne anderer betroffen waren?
Naja, man muss halt fairerweise sagen, dass die anderen nichts dafür können. Ja? Also es ist natürlich einfach Pech für Kiel oder für Sandhausen jetzt auch, die ja auch in Quarantäne sind und für die es ja auch noch um saumäßig viel geht. Aber natürlich... wenn da auch Erinnerungen wach an Dynamo Dresden in der letzten Saison, die dann aus der Quarantäne raus mal schnell 7 Spiele in 19 Tagen absolvieren mussten und dann halt einfach keine Kraft mehr hatten, irgendwann weggebrochen sind und dann abgestiegen sind. Also fader Beigeschmack bleibt natürlich, aber es kann auch keiner was dafür. Das ist natürlich auch wieder ein Punkt.
Ja. Flo? Ja, ich find's halt ganz spannend, dass die Diskrepanz zwischen erster und zweiter Liga, also dass du quasi, ich weiß nicht, wie viel das ist, der 7. oder 8. Quarantänefall in der zweiten Liga und in der ersten musst noch gar keine Mannschaft, obwohl die Zahl von den Fällen ja nicht kleiner ist. Also wenn du an Bayern München oder an VfL Wolfsburg denkst, die haben ja doch ordentlich Fälle, aber die mussten nie in Mannschaftsquarantäne und die in der zweiten Liga schon. Also klar kann man dann sagen, ja, das liegt vielleicht an der räumlichen Enge in Orten wie Osnabrück, in Kiel, in Sandhausen, weil die halt einfach nicht am Gelände
nichts
die
Falsches.
Das ist dem Kloser seine Aufgabe. Die kannst du jetzt auch noch übernehmen. Grüße.
Nein, der hat einfach nicht die baulichen Voraussetzungen haben so zu trennen und dann ist es halt doch irgendwie, ich meine, dann gibt's wieder Vorwürfe von der Stuttgarter Zeitung an den KSC, man habe sich nicht an die Hygienevorschriften gehalten und so weiter, aber ich weiß jetzt nicht, wie die da drauf kommen, aber es sind halt lauter so Sachen, es ist halt, die Diskrepanz ist halt auffällig, obwohl die Zahl der Fälle jetzt nicht so unglaublich unterschiedlich ist und ich meine, da kann man natürlich dann auch auf andere Ideen kommen, warum das so ist.
DFL-Haken dahinter.
Es waren jetzt eigentlich die Gesundheitsämter vor Ort, die ich in die Pfanne hauen wollte. Aber
ach so.
Ah, okay.
DFL ist auch okay.
Welche Gesundheitsämter genau wolltest du da in die Pfanne hauen? Die in den Erstligastädten? Oder
in den Erstligastadien, ja. Weil ich meine, die in den Zweitliga, die setzen ja das wenigstens um. Aber in Wolfsburg gab es keine Mannschaftsquarantäne, in München nicht.
Haben die Wolfsburg überhaupt ein Gesundheitsamt?
Oder ist das der VW-Betriebsarzt?
Genau, die Betriebsärztin. Ja, okay. Also eher kein chancengleiches Saisonende in der zweiten Liga.
Mit Sicherheit nicht, aber wie der Wolfgang richtig sagt, ich meine, was ist denn die Alternative? Muss man dann quasi sagen, in dem Moment, wo ein Spiel ausfällt, muss man alle ausfallen lassen?
Tja, wäre lustig.
Spielen wir halt wieder bis Juli.
Ja, eben, einfach parallel zur Europameisterschaft, da wird ja eh aus der zweiten Liga niemand teilnehmen, dann geht es vielleicht, aber naja, nicht unser Bier.
Wie weit bist du denn runter mit den Torschützen? Bis Guido Burgstaller oder?
Lukas Mühl.
Nee, ich glaube tatsächlich bis Burgstaller, ja. Den habe ich dann noch mit rein. Und bei 7 wäre dann, glaube ich, wieder mal ein Vierter gekommen, aber es hat mir dann doch gespart. Aber da war auch wirklich kein Platz mehr. Also kein Diss gegen die Spielvereinigung. So, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen zu diesem ersten FC Nürnberg? Wollen wir noch über... Also, wir haben das abgehandelt. Wollen wir noch über das Nachwuchsleistungszentrum kurz sprechen?
Gerne.
Habt ihr da Lust drauf? Ihr seid ja beide die NLZ-Experten.
Was?
In dieser Runde.
In dieser Runde.
In von dieser allen, Runde, die genau. In dieser, ja, genau. In dieser Runde seid ihr auch
aber
die
du hast den Artikel geschrieben.
Atomphysik-Experten und sonstiges. Ja, stimmt, ich habe den Artikel geschrieben, aber naja. Peter Gajdarov war der U17 bislang ein ganz okayer Trainer und der U19 war es.
Fabian
Adelmann. Ich will immer Daniel Adelmann sagen, warum auch immer. Ich glaube wegen Daniel Wimmer, aber wurscht. Ja, und jetzt gehen beide zum Saisonende. Der eine freiwillig, der andere nicht so ganz freiwillig vielleicht. Meinungen dazu, dass im NLZ sollen neue Impulse gesetzt werden, hieß es von dem NLZ-Leiter Michael Wiesinger. Waren die denn nötig?
Schwer zu sagen, weil ja lange Zeit jetzt keine Spiele stattgefunden haben. Man kriegt ja auch nicht so viel mit, wie es da gerade zugeht im NLZ. Also von außen ganz schwer zu beurteilen, aber klar, wenn eine Mannschaft ein paar Jahre mit dem gleichen Trainer, mit demselben Trainer gearbeitet hat, dann kommt es schon mal vor, dass man auch einen Wechsel herbeiführen möchte.
Ja, aber es sind jetzt ja immer nur 2 Jahre maximal, die zusammenarbeiten und dann tauscht ja die das Personal, also.
Ja, natürlich, kommt auch dazu. Kann ich gerade ganz schwer beurteilen, weil man wirklich nicht so viel mitbekommt. Also
ja. Der Blick auf die Tabellen zumindest, die noch keine große Aussagekraft haben, weil die Saison früh unterbrochen wurde und, so wie ich das verstanden habe, bald abgebrochen wird. Aber der Blick auf die Tabellen würde noch sagen, ist doch eigentlich ganz okay, die Arbeit, oder Flo?
Ja, das insgesamt, also man muss ja, kann ja auch durchaus längere Zeiträume beurteilen bei Peter Gajdarov, der den Klassenerhalt dann mit der U17 letztes Jahr in der Bundesliga geschafft. Ist natürlich immer die Frage, wie viel er und wie viel Thomas Galasek dafür verantwortlich ist, der ja sein Co-Trainer war. Das ist sicherlich das eine. Bei Fabian Adelmann, glaube ich, kann man eigentlich schon relativ klar sagen, dass der ist ja lang genug da, der hat in der U15 angefangen, hat dann war dann Co-Trainer von Michael Köllner in der U21, hat die U21 dann eine Zeit lang trainiert, war dann wieder Co-Trainer in der U21, hat die dann nach dem Abgang von Rainer Geier wieder übernommen, hat dann die U19 bekommen, ist mit dieser U19 aus der Bayernliga in die Bundesliga aufgestiegen, was sicherlich auch an Erik Schuranoff lag, aber nicht nur. Und dementsprechend ist es schon so, da kann man eigentlich beurteilen, dass egal wo er war, also der war ja dann auch Co-Trainer in der Bundesliga und Spielanalyst und war dann der auf der Tribüne saß und runtergefunkt hat. Also da kann man ja durchaus beurteilen, dass der sehr lang da war und eigentlich immer gelobt worden ist für seine Arbeit. Und von daher finde ich es schwierig. Also das ist jetzt sicherlich auch, weil ich gern mit ihm gesprochen habe und gern und er auch sehr offen war in seiner Kommunikation und sich sehr viel Zeit dafür genommen hat, mit einem zu reden. Das beeinflusst sicherlich das Urteil, aber ich fand ihn immer sehr angenehm als Gesprächspartner und er hat da auch sehr viel Gutes gearbeitet und da sehr viele interessante Dinge gesagt. Also gab auch Dinge, dass man ihm schnell eine Frage hat stellen können und er hat dann per WhatsApp mir geantwortet und dann durchaus taktisch und sachlich fundiert mir weitergeholfen. Also das ist sowas, was ich dann auch durchaus schätze und wo ich sage, der macht zumindest einen guten Eindruck, wie der jetzt natürlich im Umgang mit den Spielern und so ist. Das kann ich natürlich nur von außen schwer beurteilen, aber insgesamt, wie die Mannschaften gespielt haben, war eigentlich immer gut.
Ja, also
Hast du mit ihm gesprochen oder hast du nur den
nee, ich hab, über ich hab, ihn? Ich habe natürlich, das bei mir ist ja das Einquellenprinzip ganz vorne. Ich habe
mich Michael angerufen.
Genau. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht über ganz alltägliche Sachen, die Familie und sonst was. Und dann habe ich den Text geschrieben. Nee, ich habe tatsächlich auch schon sehr lange nicht mehr weder mit Gajdarov noch mit Adelmann gesprochen, der Pandemie geschuldet natürlich. Ja.
Natürlich. Gaidarov geht jetzt zu Bayern, das ist schon fix.
Der soll die U16 von Bayern übernehmen. Also ja. Pressemitteilung gibt es noch nicht, aber
ich scheint weiß, es gehen alle Beteiligten
davon aus.
Ein eher hemdsärmeliger Trainer, so kam er mir zumindest immer vor, wenn ich ihn da an der Seitenlinie beobachtet habe. Aber muss ja auch nichts Schlechtes sein. Naja, wir gucken mal, wie das im NLZ so.
Nee, ich fand, weil der Fabian Adelmann ja dann Anpfiff-Info ein kleines Interview gegeben hat. Und man hat da schon so rauslesen können, als wäre die Begründung für die Beendigung der Zusammenarbeit eher, dass er kein Ex-Profi ist. Also vielleicht habe ich da auch überinterpretiert, aber er sagt ja quasi, die Ausrichtung des NLZ soll dahin gehen, Ex-Profis einzubinden. Und das ist er de facto nicht. Er hat in Ottensoos Fußball gespielt. Sie waren sicherlich nie in der Bundesliga und auch nie in der zweiten Liga.
Könntest du die in die Bundesliga bringen, den FC Ottensoos?
Ich weiß nicht, wo die sind, aber mit genug Geld geht alles.
Ottensoos würde ich jetzt mal in der Bezirksliga so auf dem Niveau irgendwo verorten, aber naja. Braucht denn das Nachwuchsleistungszentrum neue Impulse, Wolfgang? Fragen wir es mal so. Im Moment sieht man ja so viel NLZ im Profi-Umfeld wie selten zuvor.
Ja, natürlich, es kommen immer wieder mal welche raus. Schuranov ist natürlich jetzt gerade das allerbeste Beispiel, der jetzt in der Bundesliga, glaube ich, 7 Tore gemacht hat, in der U19-Bundesliga. Flo, korrigiere mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe.
Bezirksliga Nord übrigens, der FC Ottensoos, zu meinen Fähigkeiten.
Latteier, Rosenlöchler sind natürlich auch letztlich aus dem NLZ nach oben gezogen worden. Wie gesagt, ich traue mich jetzt tatsächlich nicht zu urteilen, wie es gerade weiter unten aussieht, weil man wirklich so gut wie nichts mitkriegt. Ob es neue Impulse braucht, das kann wahrscheinlich der NLZ-Leiter am besten beurteilen. Der hat den besten Überblick, den besten Eindruck und dann soll es wahrscheinlich einfach so sein.
Wollen wir das so stehen lassen, Flo, oder ist uns das zu langweilig?
Ich kann jetzt nicht noch mehr Leute unter den Bus machen.
Okay, dann warten wir mal ab,
wie sich... Haben wir der Dinge, die da kommen, ja weil es ist ja auch spannend, wer dann die Posten besetzt, ist ja auch spannend, ob Marek Mintal wirklich noch ein Jahr Regionalliga macht oder ob der nicht auch sagt, ich mache jetzt, nachdem ich eh schon Co-Trainer der Nationalmannschaft in der Slowakei bin, ich mache da auch, will auch woanders hin. Also da wäre ja dann noch mehr Veränderung da.
Okay, das würde mich dann wieder mal überfordern, weil ich brauche Gleichmäßigkeit im Leben. Aber naja, was machen wir denn jetzt noch? Soll ich jetzt...
Ich hätte eine ganz bitte. Banale Frage zu Erik Schuranov. Mhm. Schreibt man den jetzt mit K oder mit C?
Das variiert, glaube ich, auch in meinen Texten. Das kommt auf die Tagesordnung. Ich bilde mir ein, dass ich persönlich für mich irgendwann beschlossen habe, mit K und V. Also Schuranov dann mit V und Erik mit K. Das war irgendwann mal meine Entscheidung. Aber die ist natürlich nicht allgemeingültig, deshalb müssten wir seine Eltern fragen oder ihn selbst. Ich bilde mir ein, dass er beim Club mit K
geschrieben wird, oder? Ja, aber auf dem Spielberichtsbogen stand er wieder mit C oder so. Also es ist. Und beim DFB oder so taucht er auch mal mit K, mal mit C. Aber es ist, ich meine, es ist eine Transliteration aus dem Kyrillischen, also von daher geht wahrscheinlich eh beides.
Ja. Oder einfach Erich nennen.
Erich,
auch eine Möglichkeit.
Erik Igorjevich Schuranov.
Wir haben vergessen, über den Distanzschuss von Johannes Geis zu sprechen, aber naja.
Gab's einen?
Naja, aufs eigene Tor.
Ach so.
Stimmt. Gag habe ich ja was. Im Gespräch mit Christian Martin ja auch gebracht, aber...
Versucht.
Ja, kam auch nicht so wirklich gut an, naja.
Aber es gab ja den Dings, es gab tatsächlich Fernschüsse von Geissner, der Freistoß auch ausreicht.
Es gab auch einen von Tom Kraus, der ordentlich daneben gegangen ist, wenn ich das... richtig in Erinnerung habe. Aber es bleibt dennoch ein probates Mittel.
Wie ich war, war ja lang nicht mehr hier, Entschuldigung, aber sind die Podcasts jetzt immer so lang?
Hast du dir nichts zu essen? Hast du dir nichts zu essen mitgebracht?
Ich dehydriere hier mittlerweile schon in meinem Keller.
Ich habe tatsächlich ja letzte Woche mit meinem Freund Kerem auch nochmal über die Distanzschüsse gesprochen und der hat sich auch sehr dafür ausgesprochen, weil er sagt, wenn du nicht Fußball spielen kannst, dann bleibt dir halt einfach nichts anderes möglich und dann musst halt aus der Ferne schießen. Also das nochmal so als Gegenargument zur Zenger-Theorie. Steckpässe schön und gut, aber wenn man sie nicht kann, dann muss man halt schießen. So, jetzt machen wir mal Schluss hier langsam. Ich muss jetzt noch diesen Gerch vorlesen, der elends lang, weil wir haben mehrere Menschen Gerchs zugeschickt, falls ich das nicht schon erwähnt habe. Und unter anderem haben wir letzte Woche ja den Auftrag erteilt, den letzten Siegtorschützen für den ersten FC Nürnberg beim Hamburger SV zu formulieren. Wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Das habe ich schon wieder vergessen.
Weil ich gesagt habe, der Club sichert den Nichtabstieg in Hamburg und vermasselt denen damit den Aufstieg.
Okay. Weißt du, wer der letzte Siegtorschütze beim HSV war, Wolfgang?
Was? Okay. Der letzte Siegtorschütze beim HSV.
Ich lese es dir mal vor.
Warte mal, sag mir das Jahr, sag mir das Jahr.
Nee, ich lese ihn dir vor.
Und dann sag mir doch das Jahr jetzt. Nee.
Also pass auf, ich nenne ihn Gerch. Du kennst wahrscheinlich diese Rubrik nicht, wenn du nicht weißt, dass wir inzwischen immer 90 Minuten Podcast machen. Also ich habe, das muss ich noch dazu sagen, ich habe heute Morgen, nachdem ich drei Menschen mir einen Gerch zu diesem letzten Siegtorschützen zugeschickt haben, habe ich diese drei Texte zu einem zusammengefasst und hoffe, dass es jetzt nicht vollkommen durcheinander geht. Also schauen wir mal. Gerch begann im Alter von 5 Jahren mit dem Fußballspielen beim Ortsverein seiner Geburtsstadt. Allerdings hatte er seinen größten sportlichen Erfolg in einer komplett anderen Sportart. Gerch wurde Meister seines Geburtsbundeslandes in einer leichtathletischen Sportart. Für Gerch als gebürtigen Südhessen ging es dann trotzdem im Fußball bei einem ehemaligen Bundesligisten aus der benachbarten Kurpfalz mit dem Profitum los. Nach seinem Heranführen an die Profimannschaft in der ersten Saison wurde er im Laufe der Folgesaison mit 25 Einsätzen Stammkraft in einer Mannschaft, die als Überraschungsteam am Ende der Saison nur knapp das verpasste, was dem ersten FCN in dieser Spielzeit gelang. Der Aufstieg in die erste Liga. Gerch wechselte daraufhin als zweitteuerster Neuzugang der Saison zu einem nordrhein-westfälischen Bundesligisten. Hier spielte er mit einem späteren Trainer des ersten FC Nürnberg zusammen. Er kam direkt am ersten Spieltag der Saison, die der Verein am Ende als Absteiger abschloss, zu seinem Bundesliga-Debüt, als er in der 71. Minute für einen einmaligen Nationalspieler seines Landes eingewechselt wurde. Für die kommende Spielzeit wechselte Gerch nach dem Abstieg an das andere Rheinufer zu einem mit Stars und guten Fußballern gespickten Team, das in der Vorsaison aber ohne Titel geblieben war. Gerch setzte sich gegen die namhafte Konkurrenz durch und wurde sofort Stammspieler, wobei er nach einem Trainerwechsel von einem früheren Clubcoach immer öfter aus dem defensiven Mittelfeld in die Abwehr beordert wurde. Es folgte dann ein weiterer Wechsel und ein 5-jähriges Engagement bei einem Club der 13 größten Stadt Deutschlands, wo er durchgehend Stammspieler war. In der zweiten Saison zum Beispiel spielte Gerch dort 33 von 34 Bundesliga-Spielen. In der vierten Saison legte sich Gerch allerdings und mittlerweile Mannschaftskapitän mit seinem Trainer an, der ihn daraufhin bis zur Winterpause suspendierte. Gerch wechselte nach 150 Spielen zurück zu seinem Ex-Club, wo er sich aber keinen neuen Stammplatz erkämpfen konnte und sich 2011 ebenfalls nach Querelen einen neuen Verein suchen musste. Dieser neue Verein war der 1. FC Nürnberg und dort wurde Gerch nach überstandener Verletzung sofort Stammspieler. Nach einigem Hin und Her inklusive Zerwürfnissen mit verschiedenen Trainern und Herabstufungen in die zweite Mannschaft verließ Gerch den Club wieder. Für eine Saison spielte er nun für den kleineren Verein in einer sehr internationalen Stadt am Main in der zweiten Liga, bevor es 2015 zurückging zu seinem Jugendverein, der inzwischen in der Regionalliga spielte. Als man gemeinsam den Aufstieg in die dritte Liga in der Relegation knapp verpasst hatte, beendete Gerch seine Karriere. Das war's. Andreas Wolter, Benjamin Meyer und Leonhard Salzer haben an diesem Text mitgewirkt. Ich habe ihn zusammengefasst und man hätte ihn noch einfacher zusammenfassen können, weil die Bild-Zeitung den Gerch mal so zusammengefasst hat in einer Überschrift. Der größte Miesepeter der Liga. So, jetzt viel Spaß beim Raten. Wer es nicht eh schon auf Twitter oder sonst irgendwo gelesen hat, wollen wir... dann, ich weiß überhaupt nicht, wie wir jetzt weitermachen, Flo. Machen wir jetzt noch einen Gerch? Nee, ne?
Nee, das ist der für heute.
Das ist der für heute. Auch wenn ihn manche auf Twitter und sonst so schon erraten haben. Wenn du es weißt, Wolfgang, kannst du mir eine WhatsApp schicken mit der Antwort, die ich dann überprüfen kann. Ansonsten, falls du noch da bist überhaupt.
Ich bin noch da, natürlich.
Bist noch da. Okay.
Darf ich wiederkommen eigentlich?
Ja, sehr gerne.
Wenn der Dickmeier jetzt wieder irgendwann nicht mehr kaputt sein sollte?
Ja, sehr gerne, wenn du halt nicht frei hast, weil wir nehmen immer montags auf, das weißt du vielleicht nicht. Und da musst du dich ja oft mal um deine vielen Kinder kümmern, die wir hiermit auch noch grüßen. Was machen die gerade eigentlich?
Ich denke mal essen, für so den ganzen Tag.
Still bei dir.
Ich bin auch im Keller.
Ah, okay. Ja, willst du noch abschließende Worte oder du, Flo, oder sollen wir aufhören?
Die Frage ist, machen wir einen Podcast, wenn am Wochenende nicht gespielt wird?
Ich tendiere zu einem Jein. können wir das spontan entscheiden?
Die Leute wollen es doch wissen.
Hätten wir denn ein Thema, wenn kein Fußballspiel wäre? Ich befürchte ja, aber wären es Themen, die Leute interessieren? Naja gut, dann machen wir auf jeden Fall einen Podcast, würde ich jetzt mal sagen. Wolfgang, cool. Abend für nächsten Montag.
Ich bin dabei.
Ich habe immer noch nicht überprüft, ob wir dieses über Studio Link auch zu viert aufnehmen kann. Weil die Menschen wollen ja auch den Dickmeier zurück. Irgendwann werden wir zu 11 diesen Podcast machen. Naja, wir überprüfen das mal. Oder wahrscheinlich überprüfe ich es nicht. Und wir probieren es einfach mal aus am Montag. Und wer dann nicht reinkommt in den Call, der ist halt raus.
Grüße noch an den jungen Mann, der mich gefordert hat. Den einzigen jungen Mann, der wollte, dass ich wieder mal in den Podcast komme. Vielen Dank. Danke.
Ja. Von mir auch Grüße. Flo, grüßt du auch noch jemanden? Dein Kumpel, Dings ist jetzt schon länger nicht mehr, ich glaube, zwei Ausgaben nicht mehr aufgetaucht.
Ja, der Andi,
habt ihr euch zerstritten?
Nein, wir streiten uns ständig, aber das ist ja nur immer gut und produktiv. Also von daher, wir haben uns über Lukas Mühl noch unterhalten und er möchte Steffen Baumgart als neuen Clubtrainer.
Okay, was ist los mit dir, Andi? Aber naja, ich bin dafür, dass Robert Klaus Trainer bleibt, obwohl das jetzt doch noch was in dieser ominösen WhatsApp-Gruppe, die ich mit ein paar Freunden habe, dieser Trainer auch sehr ausgiebig beschimpft worden ist am Sonntag, und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem
die Aufstellung da war.
Draußen war und in dieser Aufstellung sich Fabian Schleusener wiederfand. Wie fandet ihr den denn?
Und das ist noch, der Rausschmeißer.
Kein Thema ist uns zu heikel. Also Daumen hoch oder Daumen runter? Wolfgang?
Wolfgang fängt an.
So final urteilen wir natürlich nicht. Aber das
doch,
sind wir
eigentlich schon.
Jetzt sind wir tatsächlich auch noch bei einem sehr wichtigen Faktor, warum es nicht so lief am Sonntag. Fabian Nürnberger war auch gar nicht dabei, der sehr wichtig geworden ist für diese Mannschaft. Sagen wir mal so, Schleusener auf einer anderen Position konnte ihn nicht wirklich ersetzen, aber vielleicht macht das ja das nächste Mal besser.
In der Relegation. Sehr elegant, Wolfgang. Flo, du?
Ja, also Fabian Nürnberger ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt. Das bringt halt einfach genau noch so ein Element mit, das die anderen Mittelfeldspieler, die in der Raute oder im Drachenviereck spielen, nicht haben. Mit seiner Dynamik und also mit der Fähigkeit, mal auf kurzem Raum entlastende Bälle zu spielen, die haben die anderen nicht. Das hat gefehlt. Fabian Schleusener hat es auf gar keinen Fall, auch wenn er auch Fabian heißt.
Von Tom Kraus hast du es mal behauptet.
Tom Kraus ist halt eher so der Terrier. Und Johannes Geis ist der Quarterback und Mats Möller-Daly ist so der kreative Spieler. Und wenn dann halt einer von den Vieren fehlt, wird es halt schon deutlich schwieriger in dieser Raute. Und Fabian Schleusener ist halt ein Stürmer, auch wenn er in seinen Abschlüssen nicht danach aussah. Ich habe es nicht verstanden, ganz ehrlich. Da gibt's andere Varianten, die man spielen kann. Du kannst ja Nicola Dove dann auf die 10 stellen, wenn du mit Raute spielst. Du kannst Hanno Behrens bringen und auf die Nürnberger Position stellen. Oder du bringst Tim Latteyer auf der Nürnberger Position. Oder du machst was völlig Wildes. Und mein Pius Kretschmer hat auch schon Mittelfeld gespielt. Aber Fabian Schleusener ist, klar, man darf nichts sagen. Ne? Ohne den wäre der Club drittklassig. Aber andererseits... Es kommt halt einfach nicht viel und es ist egal, immer wieder. Also ich kann schon auch den Unmut deiner WhatsApp-Gruppe verstehen, weil mir ging es auch so. Ich habe mich gefragt, was war denn jetzt das für eine Idee?
Ja, du bist aber nicht zufällig in dieser WhatsApp-Gruppe mit drin. Nee, das ist nicht
drin. Okay, ja. Jetzt fangen die noch eine Trainerdiskussion an nach einer Stunde und 7 Minuten.
Nee, eine Trainerdiskussion überhaupt nicht. Die hat der Andi angefangen. Wir haben sie abgeblockt, finde ich.
Ja.
Das ist
nur eine Fabian Schleusener Diskussion.
Ja. Aber der hat in der 96. Minute getroffen. Alles cool. Wolfgang, du noch was? Oder?
Ich wollte noch kurz auf den Mittwoch hinweisen. Mittwoch spielt Osnabrück gegen Regensburg. Mhm. Und ich glaube, danach kann man dann schon mal grob abschätzen, ob es für den Club nochmal richtig eng werden könnte oder ob die Saison möglicherweise relativ entspannt zu Ende
Ach, das geht. Haben wir hier schon 17 Mal sowohl in die eine als auch in die andere Richtung behauptet.
Nein,
du meinst, am Mittwoch ist es endgültig soweit, dass wir...
Sie hätten halt, also es ist ja auch das Torverhältnis ein Faktor und letztlich müsste Osnabrück dann 3 Spiele gewinnen, wenn der Club alles verliert, weil sie mit dem Unentschieden nicht vorbeikämen. Mhm. Also, ja... Ich glaube, das Spiel am Mittwoch ist schon für den Club auch extrem wichtig. Wenn die jetzt auch noch auf 4 rankommen, dann kann es schon sein, dass es nochmal knifflig
also
wird.
Also Jan Regensburg kann den Club helfen.
Ja, Osnabrück hat es natürlich gestern eine mitbekommen, aber wir haben jetzt ein Mittwoch-Heimspiel, Samstag-Heimspiel, glaube ich, gegen Düsseldorf. 3 Heimspiele in einer Woche. Wer weiß. Also der Club ist noch lange nicht raus, das wollte ich noch kurz noch mitgeben, um den Tag noch ein bisschen zu versüßen für alle. Schneefall, Abstiegskampf, alles großartig. Nein, ich glaube tatsächlich, das Spiel am Mittwoch wird schon sehr viel vorentscheiden. Ja, Flo, du, wie siehst du's?
Ich bin da irgendwie entspannt, was das angeht. Also ja, natürlich, ich aber Osnabrück finde ich halt echt grottenschlecht. Also, aber das ist natürlich...
Was aber nicht an der sportlichen Führung liegt.
Das ist natürlich jetzt der Moment, wo die am Mittwoch natürlich irgendwie 5-0 gewinnen und... Oder 10-0 und dann ist es plötzlich von der Tordifferenz auch wieder eng. Aber an sich, ja, muss man mal gucken, vielleicht spielt Kiel ja auch am Mittwoch doch noch. Wenn sie sich freitesten. Ja. Abgesetzt ist das Spiel noch nicht.
Nee.
Auch nicht.
Gegen Hannover.
Nee. Nein. Okay. Verrückt. Naja, wir gucken mal. Also gibt bestimmt irgendwas, über das wir am kommenden Montag dann sprechen können. Mit Wolfgang Glas, vielleicht mit Uli Dickmeier, Florian Zenger, mit mir wahrscheinlich auch. Für heute machen wir jetzt mal Schluss, oder Wolfgang? Jetzt hast du es nochmal ordentlich rausgezögert.
Ich habe es rausgezögert.
Ja, du wolltest doch jetzt immer noch was sagen.
Nein, ich bin jetzt zurück.
Okay, vielen Dank euch beiden. Bis nächste Woche. Ciao.
Vielen Dank.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.